Ja, liebe Gemeinde, ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen heute zu unserem Sonntagsgottesdienst mit der Distriktpredigtreihe Mutmachgeschichten in Wüstenzeiten. Und also von mir, auch von der Liebe Zeller Gemeinschaft in Heiderbach mit unserem Pastor Samuel Strauß und mit Musik vom Benjamin Lauser und mit mir als Predikant in Ausbildung diesen Gottesdienst zusammen gestalten. Ich möchte Ihnen kurz was zu unserem Pastor und Missionar Samuel Strauß sagen. Er war viele Jahre in Bangladesch Missionar, kam dort in den ärmsten Gegenden rum und hat Gemeinde gebaut und hat viel Rückschläge erleben müssen und hat viel Positives erfahren dürfen durch Jesus. Und er war dann vorgesehen, für die Liebezeller Mission nach Kanada zu gehen und dort wichtige Dienste zu machen. Aber Corona kam dazwischen. Noch am Flughafen in Toronto wurde sie wieder abgewiesen und musste wieder zurück nach Deutschland. Für uns als Heiderbacher und als Liebezeller Gemeinschaft hat es was Gutes. Wir dürfen ihn bei uns haben als pastorale Vertretung in Heiderbach. Und da sind wir wirklich froh und dankbar drüber. Und auch hier darf man sehen, wie Jesus lenkt. Wenn es auf der einen Seite gegen die Mauer geht und man nicht mehr weiter weiß, dann gibt es einen nächsten Weg und der für andere zum Segen werden kann. Ich möchte Sie recht herzlich grüßen mit einem Wochenspruch für die heutige oder für die kommende Woche. Ein Bibelspruch, der mir persönlich sehr gefällt, aber auch sehr herausfordernd ist. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Und mir geht es oft so, dass ich die Stimme innen drin höre, nicht vielleicht in die Ohren oder nicht durch eine Predigt, aber durch ein Gefühl oder durch ein Gewissen, einmal gut, einmal weniger gut. Und oftmals tue ich die Stimme dann weg und habe was anderes zu tun oder will es einfach nicht hören. Aber wir sind dazu aufgerufen, seine Stimme zu hören. Und wir haben die Gabe, diese Stimme hören zu dürfen. Wir hören der erste Liedbeitrag, Du meine Seele singe. Wir erheben uns. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten. Rede zu uns, Herr, wir möchten hören. Menschen können wohl Worte machen, aber du erfüllst sie mit Geist. Menschen lehren den Buchstaben, aber du öffnest den Sinn. Menschen zeigen den Weg, aber du gibst Kraft, ihn zu gehen. Lass nicht zu, dass uns dein Wort dadurch zum Gericht wird, dass wir es hören, aber nicht tun. Dass wir es erkennen, aber nicht lieben. Dass wir es glauben, aber ihm nicht gehorchen. Darum rede, Herr, wir möchten hören. Du hast Worte des ewigen Lebens. Tröste und richte uns auf. Erneuer du unser ganzes Leben zu deiner Ehre. Amen. In der Stille wollen wir vor Gott bringen, was uns bewegt.
Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du Gebet erhörst. Du bist der Gott der Gnade. Wo finden wir Ruhe, denn bei dir? Amen.
Wir nehmen Platz und hören die Schriftlesung für den heutigen Sonntag. Die Schriftlesung steht in Jesaja 55, Vers 6 bis 12. Mein Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Such den Herrn, solange er sich finden lässt. Bete zu ihm, solange er euch nahe ist. Hast du dich gegen Gott aufgelehnt? Bist du eigene Wege gegangen und eigenen Plänen gefolgt? Dann hör auf damit. Kehr deinem alten Leben den Rücken und komm zum Herrn. Er wird sich über dich erbarmen, denn unser Gott ist gern zum Vergeben bereit. Er sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkt an den Regen und den Schnee, sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und alles wächst. So bekommt der Bauer wieder Samen für die neue Aussaat und er hat genügend Brot zu essen. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will und führt aus, was ich ihm aufgetragen habe. Ihr werdet voller Freude in die Freiheit hinausziehen und wohlbehütet euren Weg gehen. Berge und Hügel brechen in Jubel aus, und die Bäume am Weg klatschen in die Hände. Anstelle der Dornbüsche wachsen Zypressen, und wo heute Brennnesseln wuchern, schießen Myrtensträucher empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Mit eurer Erlösung setze ich für immer ein Zeichen, das nicht mehr aus der Welt zu schaffen ist. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Wir dürfen jetzt auf die Predigt von Samuel Strauß hören.
Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf, zusammen mit dem Heiterbacher Liebenzeller Gemeinschaftsteam. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Ja, mein Name ist Samuel Strauß und meine Familie und ich, wir sind viele Jahre in Bangladesch gewesen, wie Michael gesagt hat, und sind jetzt gerne in Deutschland, aber auch ungeplant. Und wir versuchen, das Beste draus zu machen und sind so froh, dass auch einfach hier eine flexible Lösung gestaltet wurde, dass wir auch hier einen Beitrag machen dürfen und wir auch diese Gemeinschaft in Heiterbach kennenlernen dürfen. Ja, Mut macht Geschichten in Wüstenzeiten, darum soll diese Predigtreihe gehen, und Die verschiedenen Redner aus den diversen Gemeinden im Umkreis überlegten sich jetzt auch was aus dem zweiten Buch Mose, wo das Volk Gottes tatsächlich in der Wüste war. Und dass wir da auf Entdeckungsreise miteinander gehen, ist schon auch wüstenartig, was wir durchmachen. Eine Wüstezeit. Ne? Vertrocknete Beziehungen zum Teil, vielleicht auch das innere geistliche Leben oder überhaupt unser Innenleben konfrontiert uns. Wir sind mit uns selber beschäftigt und manchmal kommen wir gar nicht immer so toll damit klar. So wie man vielleicht verwüstet sein könnte, wenn man ganz alleine und rund um Sand und Trockenheit stünde. Ja, es sind harte Zeiten. Wo steht das Volk Gottes im zweiten Buch Mose in den Situationen, die dort geschildert werden? Es ist recht früh in ihrer Entstehung. Sie sind frisch aus Ägypten geflohen. Es war ein wundersames Eingreifen Gottes. Und doch, all diese Wunder, die sie erlebt haben, waren trotzdem nicht genug, diese Wüstenzeit auch einfach als eine Erfahrung, die man so locker flockig hinnimmt. Das war eine harte Erfahrung jetzt, zu warten, zu hoffen, abhängig zu sein. Und auch wenn diese Situation nicht leicht war, diese Befreiung, die Israel erlebt hat, wird ja dann auch zum Beispiel für die vielen Generationen danach, auch bis heute, zum Muster. Gott befreit gerne und schenkt dem Menschen Rettung. So richtig geformt wurde das Volk ja dann auch erst am Berg Sinai, als Gott sein Gesetz gab. Ich denke, da sollen wir nicht gleich an Gesetzlichkeit denken, sondern an eine Gabe, wie Gott sein Volk in eine gute Richtung weist. Dieses Gesetz hat auch ein Wir-Gefühl geschaffen, ein gemeinsames Glaubensbekenntnis. Wir glauben an Gott. Und sozusagen haben diese Weisungsworte das Volk erst geschaffen. Wir sehen in 3. Buch Mose, dass Gott sich mit diesem Volk verbindet. Kapitel 19 heißt, seid heilig, denn ich, der Herr, euer Gott, bin heilig. Und so gab Gott Leitplanken, dass das Leben gelingt, die Gemeinschaft zu schützen und zu stärken und zu fördern. Bevor wir in unseren Text einsteigen, vielleicht mal kurz diese Frage, wie steht's denn mit dir und diesem Wir-Gefühl in der Gemeinde? Dieses Wissen, ja, hier gehöre ich hin. Hier ist eine geistliche Heimat. Da müssen wir uns dazustellen, da müssen wir auch das zulassen, diese Gemeinschaft, und auch dann einen Beitrag leisten, dass wir auch für andere Gemeinschaft bieten. Aber wie steht es mit dem Wir-Gefühl? Das wollen wir stärken. Ja, Mut macht Geschichten in Wüstenzeiten. Da wollen wir jetzt auf ein ganz spezielles Thema zugehen. Gott hat geschenkt, hat sein Volk beschenkt. Und diese Beschenkungen, diese Gaben sollen die Gemeinschaft fördern. Auf alle Fälle und für alle Fälle begabt. Darum soll es gehen. Wir lesen aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 31. Die ersten 11 Verse sind auf 2 Folien hier abgebildet. Da steht, und der Herr redete mit Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel vom Stamm Juda und habe ihn erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand und Erkenntnis und mit allerlei Geschicklichkeit, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber, Kupfer kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz, um jede Arbeit zu vollbringen. Und siehe, ich habe ihm beigegeben Oholia vom Stamm Dan und habe allen Künstlern die Weisheit ins Herz gegeben, dass sie alles machen können, was ich dir geboten habe. Jetzt kommt Doppelpunkt. Woran sollten sie jetzt denn arbeiten? Die Stiftshütte, die Lade mit dem Gesetz, den Gnadenthron darauf und alle Geräte in der Hütte, den Tisch und sein Gerät, den Leuchter von reinem Gold und all sein Gerät, den Räucheraltar, den Brandopferaltar mit all seinem Gerät, das Becken mit seinem Gestell, die Amtskleider, die heiligen Kleider des Priesters Aaron und die Kleider seiner Söhne für den priesterlichen Dienst, das Salböl und das Räucherwerk von Spezerei für das Heiligtum. Ganz so, wie ich dir geboten habe, sollen sie es machen. Und später, nachdem Mose die Aufgabenbeschreibung erteilte, heißt es dann in Kapitel 35, und der Herr hat Bezalel und Oholiab die Gabe des Unterweisens, des Lehrens ins Herz gegeben. So sollen arbeiten Bezalel und Oholiab und alle Künstler, denen der Herr Weisheit und Verstand gegeben hat, zu wissen, wie sie ihre Arbeit ausführen sollen zum Dienst des Heiligtums, ganz nach dem Gebot des Herrn. Wüstenzeit ist hier offenbar nicht unproduktive Zeit. Nicht Däumchen drehen, bis irgendwie der Wüstenwind vorbeiweht. Das Volk, das noch nicht am Ziel ihrer Reise angekommen war, das verheißene Land, das sollte trotzdem jetzt schon die Grundlagen für einen regelmäßigen Gottesdienst legen, ein geistliches Zentrum, dieses Heiligtum. Später sind diese Elemente dann ganz fest verankert im Tempel, im Gottesdiensthaus. Das sollte das Volk ermutigen und sie sollten diese Gaben einsetzen, dass es schön wurde, zur Anbetung Gottes und zur Ermutigung anderer. Und was war das Endergebnis dieser Einsetzung der vielen Gaben? Am Ende des 2. Mosebuchs heißt es, nachdem Bezalel, Oholiab und ihr von Gott begabtes Team mit den Arbeiten in Holz, Stoffe, Eisen und so weiter fertig wurden, da steht, und Mose sah dies ganze Werk an. Und siehe, sie hatten es gemacht, wie der Herr geboten hatte, und er segnete sie. Schaute es an. Und das Urteil war spitze. Toll gemacht. Erinnert ein bisschen an diesem 7. Tag, wie es in 1. Mose heißt, wie Gott irgendwie so innehält nach dem Riesenwerk des Erschaffens des Universums und des Menschen und alle Tiere. Und dann heißt es, als er alles anschaut und siehe, es war sehr gut. Sehr gut. Wer hätte gedacht, dass Holzarbeit so ein Segen sein könnte, dass Strickereien irgendwie zur Anbetung Gottes führen könnten? Wer hätte gedacht, dass man so ein Team in Wüstenzeiten hinkriegt? Wir sehen hier, Gott hat auf alle Fälle Menschen begabt. Und er hat sie für alle Fälle begabt. Das ganze Team wurde hier ins Leben gerufen, wurde dazu gerüstet. Ich glaube, mit dem Geist Jesu, der genauso dieser Heilige Geist ist, der Bezalel, Oholiab und Mose und das Team drumherum begabt hat, dieser selbe Geist ist auch heute wirksam. weil Jesus lebt, weil er regiert. Und es ist interessant, da steht jetzt eine Stelle im zweiten Buch Mose, das wir dann später im Neuen Testament wiederfinden. Da heißt es in Kapitel 19, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und schauen Sie, wie der Apostel Petrus diese Verse aufgreift. Das wird ausgeweitet auf die ganze weltweite Familie Jesu, Familie Gottes. In 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Gott hat also schon von vornherein diese weltweite Dimension im Blick gehabt, als er diesen Erlösungsweg schuf, als er uns Jesus schenkte, geboren aus einer israelitischen Familie, ganz nach der Schrift. Und gleichzeitig aber hat er nicht nur an die Erlösung, sondern auch an die Begabung, die Befähigung und Beauftragung derer gedacht, die er mit seinem Blut erkauft hat. Sie sollen befähigt werden zum Dienst, zur Mission, zu den Aufgaben, die er ihnen zuteilt. Und so möchte ich ein bisschen jetzt aus dem Neuen Testament drüber nachdenken, über diese Gaben. Wir haben das alte testamentliche Beispiel jetzt gesehen von Bezalel und Oholiab. Was sagt denn das Neue Testament oder die Bibel überhaupt zu Gaben? Ich glaube, da können wir einiges sehen. Das Thema ist zu groß, um jetzt ganz zu entfalten, aber ich möchte einfach einige Punkte antippen. Die Bibel macht klar, alle Menschen sind begabt. Sie sind begabt. Wir haben natürliche Fähigkeiten, wir haben Dinge eingeübt, sind besser darin geworden, haben Geschicklichkeiten angeeignet, wir haben ganz besondere Interessen, die nicht jeder hat, die auch nicht jeder haben muss. Da ist eine Kreativität unseres Schöpfers erkennbar in uns allen. Da spricht die Bibel von dem Ebenbild Gottes, in der wir geschaffen wurden. Und ich denke, da ist auch so eine Kreativität und Umsetzungsfreude auch in uns hineingelegt, jedem Menschen. Aber das Neue Testament geht auch weiter über diese natürlichen Gaben, die ganze Vielfalt. Gibt es auch eine besondere geistliche Begabung für jeden Christen? Jeder, der Jesus nachfolgt, hat gewisse geistliche Gaben geschenkt bekommen. Es gibt keinen Christ, ohne von Gott beschenkt zu sein, weil es kein Christwerden gibt, ohne dass der Geist Gottes da an uns wirkt. Und dieser Geist begabt, der beschenkt. Gehen wir den Weg mit Jesus, so hat er uns selbstverständlich auch ausgerüstet für gewisse Aufgaben. Begabt hat er uns. Der Zweck der von Gott geschenkten Gaben ist aber nicht zur Selbstverherrlichung. Viele machen uns das auch gerade im Internet sehr deutlich, wie sie sich präsentieren. Und einerseits ist das witzig manchmal und ist spannend anzuschauen, kann aber auch deprimieren, wenn man sich dann mit den vielen begabten YouTubern oder Menschen in unserer Welt vergleicht und vor allem, wenn man den Maßstab anlegt, sie wollen sich selber groß machen. Das mag sein, muss auch nicht sein. Gaben sollen geteilt werden. Sie sind einzusetzen für die Erbauung der Gemeinde Jesu. Dazu sind Gaben und diese geistlichen Gaben da. Da heißt es in 1. Korinther 14, Vers 12, ihr legt großen Wert auf die Gaben des Geistes, aber ihr müsst euch vor allem um die bemühen, die beim Aufbau der Gemeinde helfen. Dann wird es euch an nichts fehlen. Das ist ja wie ein Versprechen. Wenn wir alle das mit in die Schale werfen, was wir so haben, wird es uns an keiner Gabe fehlen. Alles, was die Gemeinde braucht, schenkt Gott. Ist doch ein krasser Gedanke, oder? Die Gemeinde lebt nicht aus so einem bettelarmen Zustand, dass wir nichts hätten. Wir sind begabt und beschenkt. Und wir reden jetzt nicht von Perfektion und ein schönes Bild, sondern ein Beitrag zum Segen anderer, so wie wir sind. Vielerorts fehlt es an Mitarbeitern. Stimmt's? In Gemeinden, Jungscharen, Hauskreisen. Zu viele machen zu wenig. Und wenige machen zu viel. Das ist ein bisschen so eine weltweite Gemeindekrankheit, glaube ich. So ein Virus, der in der Gemeinde ist. Da brauchen wir Hilfe von Gott, dass wir da auch ein bisschen rauskommen aus diesem Gedanken, ich hätte da nichts der Gemeinde beizutragen. Ich denke an die Situationen im Norden Bangladeschs, wo manche Pastoren 6 oder 7 Gemeinden zu betreuen haben. Im Dinajpurer Bezirk. Die kommen ja niemals rum, um das alles abzudecken. So viele Menschen, so lange Wege mit dem Fahrrad, da fielen einfach Gottesdienste dann aus. Und halt alle 2 oder 3 Wochen mal. Und dann kamen ein paar Pastoren auf den Gedanken, komm, wir machen doch das Beste, was wir können mit denen, die da sind. Und hat einen Jugendkreis dafür gewonnen, dass sie sich doch so wie sie können einsetzen. Hat sie ein bisschen geschult, ein paar Mal begleitet, mitgenommen. Und dann hat der Jugendkreis dann angefangen, hey, das können wir doch machen. Die sind jetzt fest eingeteilt im Predigtplan. Der eine überlegt sich was von Gottes Wort. Ein paar können gut singen und bringen das ein. Der andere hat einen Rikscha, der kann einige mitfahren lassen. Und so bringt irgendwie jeder ein bisschen was dazu, dass die Gemeinde erbaut wird. So wie sie können. Muss doch keine perfekte Ansprache sein. Da kann doch ein Wackler im Gesang sein. Da kann auch unterwegs mal ein platter Reifen kommen. Egal, wir sind an Gottes Sache miteinander dran. Und das setzt irgendwie Freude frei. Das ist schön. Ich habe aber auch ein Wort von einem Pastor in Kanada im Ohr, der mir mal gesagt hat, ein Gemeindeglied hätte ihm gesagt, ich habe nicht die Gabe des Kloputzens. Haben wir die Gabe des Kloputzens? Wenn Not am Mann wäre, könnten wir nicht auch? Im Liebenzeller Studium war das eines der ersten Aufgaben. Im ersten Monat mussten wir lernen, weil wir alle eingeteilt wurden. 6:10 war Aufstehen, 6:10 mussten wir Putzdienst machen. So war es damals wenigstens. Und immer wieder bekam man Klo putzen. Ich kann nicht mehr sagen, ich habe nicht die Gabe des Kloputzens. Irgendwie habe ich sie angeeignet. Und jetzt am Umsetzen, ausprobieren. Es geht doch nicht ums Klo putzen oder so. Es geht darum, da wo Bedarf in der Gemeinde ist und da wo Gott uns was geschenkt hat, da könnten wir es doch einsetzen. Natürlich, welche Gaben gibt's? Da könnte man fragen, und das Thema ist ja, wie gesagt, zu groß. Aber ich will einfach ein paar hier aufleuchten lassen und dass wir da vielleicht angeregt werden. 1. Korinther 12, Kapitel 14, Epheser 4, 1. Petrus 4 geben uns da ganz viele Anregungen. Und ich glaube, diese Liste ist nicht alles, da ist noch mehr. 1. Petrusbrief, der spricht ganz schlicht von zwei Gaben, die mit Sprechen zu tun haben, um andere mit Worten zu erbauen, und die Gaben des Dienens oder des Helfens mit Mund und Hände. Ganz einfach. Paulus weitet es aus. Ich glaube, da kann man sehen, Gabe der Unterweisung und der Ermutigung, der Prophetie, Gabe des Evangelistenseins oder des Glaubens, Lehrens, ganz viele verschiedene. Das kann doch eine Ermutigung für uns ganz persönlich sein in diesen Wüstenzeiten, dass wir doch Mut gemacht bekommen, da uns für Gott einzusetzen. Sind wir bereit, da auf ganz neu auf Entdeckungsreise zu gehen? Ich kenne eine Frau, die ist pensioniert. Sie hat nach der ersten Welle und die Trübsal, die da irgendwie kam, sich das in den Kopf gesetzt: Ich will mich nicht unterkriegen lassen. Da, wo ich einen Eindruck habe, ich könnte jemanden kontaktieren, telefonieren, da will ich das machen. Sie kann nicht raus, sie ist im Risikobereich, Risikogruppe und so, ist klar. Aber das, was ich kann, das will ich tun. Und inzwischen hat sie eine ganze Reihe verschiedener Leute, die sie anruft, und die singen miteinander eine Strophe, lesen vielleicht einen Bibelvers, ermutigen sich. Kann auch sein, dass jemand mal für den anderen einkauft. Und ich staune über diese Frau, die unter schwierigen Bedingungen entdeckt, dass Gott ihr Mut macht, sich einzubringen. Was können wir tun, vielleicht da, um einen Schritt weiter zu kommen, auch auf der Entdeckungsreise, was hat denn Gott in mich hineingelegt? Ich denke, da können wir auf jeden Fall mit ihm ins Gespräch kommen. Dass wir doch beten: Herr, zeige du mir, was für Gaben, was für Schenkungen du die in mein Leben gegeben hast. Interessen, die vielleicht relevant sein könnten für andere. Wo liegen da ungehobene Schätze und verborgenes Kapital? Da hilft es auch, diese stille Zeiten, die uns vielleicht gerade ein bisschen mehr so aufgedrückt werden, doch als positive Chance zu nehmen, wirklich stille zu werden, innezuhalten. Da vielleicht auch mit dem Tagebuch ein bisschen notieren, was für Aufgaben habe ich denn schon mal gemacht oder welche Gaben sind da schon ansatzweise da. Und wenn natürliche Gaben und geistliche Gaben auch irgendwie ganz kompliziert verwoben sind, lass sein. Das Auseinanderdividieren ist nicht die große Frage, sondern erstmal entdecken. Da kann uns die Bibel helfen, dass wir da ein bisschen nachforschen, zu schauen, was für Möglichkeiten gibt es da. Aber ich denke, eine große Hilfe ist, einfach mal auszuprobieren. Die Gaben, die wir so erkannt haben. Das mal zu machen, was wir erkannt haben. Ausprobieren. Schauen. Ist es was Gutes für jemanden? Ist es ein Segen? Dann mache ich es nochmal. Oder kann ich daraus lernen? Ich finde es auch hilfreich, dass man ein bisschen Feedback sucht. Wer könnte mir so das ein bisschen spiegeln? Hey, ich habe da echt Potenzial in dir gesehen. Oder wer kennt uns so gut, der sowas sagen könnte? und uns da auf diesem Weg der Entdeckung, was hat Gott in mich hineingelegt, da zu unterstützen. Ich denke, das ist wirklich eine Gelegenheit, gerade unter Restriktionen und so gedämmte Lebensweise, die wir gerade so haben, das finden wir alle nicht einfach, das als Chance zu sehen und zu überlegen, welche Hebel habe ich denn in der Hand, die ich vielleicht einsetzen könnte, um andere zu erbauen, um ihnen Mut zu machen, um vielleicht ein gutes Wort von Gott zu sagen oder ein befreiendes Wort. Ich glaube, da gibt es so viel. Und ich möchte dieses Wort ernst nehmen, das Paulus gesagt hat. Es wird euch dann an nichts fehlen. Ist doch toll, dass Gott so seine Gemeinde beschenkt. Ich möchte Mut machen. Ich hoffe, das ist gelungen. In Wüstenzeiten zu schauen, wo können wir aufbrechen und Neues entdecken. Dass wir doch beten, und das tun wir jetzt auch. Herr, was hast du in mich hineingelegt? Welche Gaben, welche Aufträge hast du für mich gemeint? Die ich vielleicht noch gar nicht wahrgenommen habe, noch nicht eingeübt oder wo ich noch weiter lernen kann. Lass mich das entdecken für dich. Lass mich das einsetzen für andere. Hilf mir, da zu wachsen als dein Kind. Danke für dein großzügiges Herz und deine Liebe. Amen. Gottes Segen wünsche ich Ihnen.
Thank you.
Ja, gut, dass wir einander haben und gut, dass wir uns sehen dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass wir immer wieder auf Gottes Wort hören dürfen und Mut bekommen für unser Leben, für unseren Glaube und Mut bekommen, auch andere der Glaube weiterzugeben. Wir möchten gemeinsam beten und ich bitte Sie aufzustehen. Herr Jesus, du Wort des Vaters, du rufst alles, was ist, ins Hier und Jetzt. Du rufst auch uns durch dein heilsames Wort. Wir bitten dich, sprich zu uns heute, dass uns deine Stimme im Alltag begleitet, dass sie uns mahnt, dass sie uns tröstet, leitet und befreit. Sprich zu allen Menschen, die nach dir fragen, die dich suchen, die dich vermissen, die sich verhärtet haben, die abgelenkt sind, dass sie von deinem Evangelium hören. Sprich zu allen, die in Not sind, in den Krisen und Kriegsgebieten dieser Welt, zu den Soldaten und den Zivilisten, zu den Verfolgten und ihren Verfolgern, dass sie von deiner Versöhnung hören. Sprich zu allen, die Verantwortung tragen, in den Kirchen und in der Politik, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft, dass sie auf deine Weisungen hören. Amen. Wir beten jetzt gemeinsam mit den Worten, die uns Jesus, unser Herr, selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte Platz zu nehmen. Es gibt folgende Abkündigungen zu verkünden. Bitte vergessen Sie nicht, diese Zettel auszufüllen zur Nachverfolgung von eventuellen Infektionen. Und neben den Zetteln liegt auch was von der Diakonie. Dafür soll auch das heutige Opfer sein. Auch diese Zettel gern mit nach Hause nehmen oder auch verteilen, wenn jemand nicht in den Gottesdienst kommen konnte, aber sich dennoch gern auch mit seiner Gabe der finanziellen Hilfe einbringen möchte, dann doch einfach auch bitte weitergeben. Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei unseren sichtbaren und unsichtbaren Helfern. Vorher waren noch ein paar unsichtbare Helfer dabei, wo schnell auch mitgeholfen haben, zu desinfizieren, zu putzen. Und natürlich an unsere zwei Thomase, an der Benny und an der Samuel. Vielen Dank für den Dienst, den ihr tut. Ihr tut ihn auch für Gott. Und die Gaben bekommen wir alle von Gott für unsere Ämter. Das Opfer für heute ist für die Diakonie, wie schon eben gesagt, da schreibt unser Landesbischof, von Geldnot und Existenzängsten sind zunehmend auch Menschen betroffen, die bislang ein gesichertes Einkommen hatten. Die Corona-Pandemie trifft viele Beschäftigte, etwa in Gastronomie, Einzelhandel oder Veranstaltungstechnik, sehr kurzfristig und hart. Die Diakonie in Württemberg hilft mit ihrem Schuldnerberatungsstellen. Danke für alles, was Sie geben. Ein Faltblatt mit weiteren Informationen liegt auf. Auch eine herzliche Einladung, ins Internet zu gehen. Heute Mittag um 14.30 Uhr, da findet die Lichtmesskonferenz in Nagold statt, im Zellerstift. Aber aufgrund der aktuellen Corona-Bedingungen kann die nicht präsent abgehalten werden, sondern nur im Internet unter lichtmesskonferenz.de kann man sich da gerne aufschalten. Der Konfirmandenunterricht findet nächste Woche um 16.45 Uhr wieder online statt. Und nächsten Sonntag spricht hier Pastor Richard Baumgärtner auch in der Distriktpredigtreihe Mutmachgeschichten in Wüstenzeiten. Beim Verlassen der Kirche beginnen wir wie immer auf der Kanzelseite, von hinten nach vorne und dann zur Taufsteinseite ebenfalls von hinten nach vorne und dann zum Schluss die Empore. Und vor dem Segen hören wir jetzt noch ein Lied von unserem Musikteam. Aus Zeitgründen war es eigentlich so, dass wir geplant gehabt haben, das letzte Lied auszulassen. Aber das ist mein persönliches Lieblingslied und ich höre es unwahrscheinlich gerne und ich wollte euch da einfach mit dran teilhaben lassen. Aber jetzt erheben wir uns zum Segen des Herrn. Der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Euch allen eine gesegnete neue Woche.